Beitrag zu 50 Jahre Südwestfunk.
Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg. Folge 18. Hier Sender Freiburg und Kurzwellensender Baden-Baden. 50 Jahre Südwestfunk.
Freiburg im Breisgau auf Welle 577. Sie hören zur Eröffnung des Freiburger Senders und der Besprechungsstelle Freiburg die Leonoren-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven.
26. November 1926, die Geburtsstunde des Rundfunks in Freiburg. Das Freiburger Studio war der einzige Nebensender der Süddeutschen Rundfunkaktiengesellschaft, eine von 9 ganz Deutschland abdeckenden Sendegesellschaften. In der ersten Hälfte der 20er Jahre noch rein privat kommerziell organisiert, wurde das aufstrebende Medium 1926 unter staatliche Kontrolle gebracht. Aber erst dem nationalsozialistischen Rundfunk blieb es vorbehalten, die absoluten Möglichkeiten dieser neuen Technik aufzuzeigen.
Wenn wir die Macht gebrauchten, um diese Umwälzung zu vollziehen, so haben wir die Zeit vor dem 30. Januar dazu benutzt, die Macht zu erobern. Sowohl die Eroberung als auch die Ausnutzung der Macht wäre ohne Rundfunk in dieser Form gar nicht denkbar.
Millionen vor den Empfangsgeräten, daheim im Betrieb oder in der Schule sollten bis zum letzten Atemzug miterleben, wie die Nationalsozialisten ihre Macht auszunutzen gedachten. 1926 hatte die Zahl der gemeldeten Rundfunkgeräte gerade mal die 1-Millionen-Grenze überschritten, aber bereits 1939 tönte aus über 9 Millionen Radios, das seit 5 Uhr früh zurückgeschossen wird. Als Joseph Goebbels 1945 am Vorabend von Führers Geburtstag seine letzte Rede im Großdeutschen Rundfunk hielt, standen immerhin 16 Millionen gemeldete Geräte in den Listen der Reichspost.
Wir aber schauen auf ihn voll Hoffnung und in einer tiefen, unerschütterlichen Gläubigkeit. Trotzig und Kampfesmut stehen wir hinter ihm, Soldat und Zivilist, Mann und Frau und Kind, ein Volk zum Letzten entschlossen, da es um Leben und Ehre geht.
In Südbaden allerdings erreichte Goebbels letzte Propagandatat keine Ohren, Köpfe und Herzen mehr. Der einzige Rundfunksender Südbadens in Freiburg-Lehen hatte bereits 4 Tage zuvor am 15. April mangels Strom den Sendebetrieb eingestellt. Und kurz bevor die französischen Truppen Freiburg erreichten, wurde, entsprechend dem Führerbefehl verbrannte Erde vom März 1945, der Sendemast von zurückziehenden Feldpionieren gesprengt. Erst vor 12 Tagen hat das Reich kapituliert. Hier in Stuttgart, lange Zeit Zuflucht für die schlimmsten Verbrecher, lässt nun die französische Armee ihre Siegesfanfaren erklingen. Entgegen allen Vereinbarungen mit den anderen Alliierten, insbesondere den US-Militärs, waren die Franzosen in Karlsruhe und Stuttgart einmarschiert, was nebenbei auch rundfunkstrategische Gründe gehabt hatte. Die den französischen Truppen zugedachte Besatzungszone hatte gerade mal zwei ehemalige Nebensender zu bieten. Den schwer beschädigten Sender in Koblenz im Norden und im Süden den zerstörten Sender in Freiburg-Lehen. Eine Sondereinheit amerikanischer Rundfunkspezialisten hatte schon als unmittelbare Nachhut der alliierten Truppen begonnen, den Stuttgarter Sender in Mühlacker wieder funktionsfähig zu machen. Und bereits am 3. Juni 1945 strahlte der ehemalige Stuttgarter Reichssender das Zentralprogramm der amerikanischen Armee aus, welches aus Luxemburg kam. Die Bemühungen aller Besatzungsmächte um den Rundfunk waren enorm. Papiermangel, der schlechte Zustand der meisten Transportwege und darüber hinaus der Mangel an Transportmitteln sowie die radiogewöhnte deutsche Bevölkerung machten den Rundfunk zum einzigen überregionalen Medium, das schnell und weit Informationen und Anordnungen verbreiten konnte. Konnte, wenn es einerseits genügend funktionstüchtige Sender gab, wofür unter Hochdruck gearbeitet wurde, und wenn genügend Empfangsgeräte in der deutschen Bevölkerung vorhanden waren. Mit 16 Millionen gemeldeten Volksempfängern hatten die Nationalsozialisten zwar einen gigantischen Grundstock geschaffen, der durch Kriegszerstörung, Entwendung und Requirierung durch alliierte Militärbehörden in den ersten Nachkriegsmonaten stark gesunken war. Von 1,1 Millionen Reichshörer und Hörerinnen in Baden und Württemberg waren im Juni 1945 aufgrund fehlender Geräte noch etwa 100.000 übrig. Die Frage der Abgabe von Radiogeräten zeigte auch die zwiespältige Haltung innerhalb des französischen Militärs. Während die gesamtzonale Militärregierung in Baden-Baden großen Teilen der Bevölkerung die alliierten Programme zwecks Information und Umerziehung zugänglich machen wollten, das zuständige Centre Propagande Radiodiffusion anordnete, dass
zuverlässigen deutschen Rundfunkgeräte zurückgegeben werden sollten,
änderte das an dem Vorgehen vor Ort wenig. So verfügte der General de Lattre de Tassigny die Requisition sämtlicher Volksempfänger im Landkreis Freiburg, um diese an die Einwohner im benachbarten Elsass zu verteilen. Um dieser Abgabepraxis Einhalt zu gebieten, erließ der oberste Chef der französischen Militärverwaltung im Oktober sogar eigens ein Beschlagnahmungsverbot von Rundfunkgeräten. Anfang Juli 1945 räumten die Franzosen Stuttgart und mussten damit auch endgültig die Hoffnung auf mindestens eine Beteiligung am neu entstandenen Radio Stuttgart begraben. Mit dem Abzug aus Stuttgart gelangte ein größeres Kontingent Schallplatten aus dem Stuttgarter Archiv im Gepäck mit nach Baden-Baden, dem Sitz der französischen Zonenverwaltung und der Zentrale des künftigen Südwestfunks. Waren sich die Besatzungsmächte zwar über die Bedeutung, die Macht und die Wirksamkeit des Rundfunks in 13 Jahren Nationalsozialismus bewusst und wussten sie auch um die Empfänglichkeit der Deutschen für die tönende Propaganda, die Wege hin zu einem neuen demokratischen Rundfunk in Deutschland waren unterschiedlich. Absolute Staatsferne, finanzielle und technische Unabhängigkeit und ein Rundfunkrat, der die Interessen der Hörer vertritt, waren in Anlehnung an das britische Modell die Eckpfeiler auch der französischen Variante. Der Südwestfunk erhält das Recht auf Selbstverwaltung, ist, Zitat, eine unabhängige Organisation im Dienst der Allgemeinheit, jede Kontrolle und Einmischung seitens der Regierungen, der öffentlichen Verwaltungen, der konfessionellen Behörden, der politischen Parteien und Interessensgruppen ist verboten. Diese Verordnung über die Errichtung des SWF vom Oktober 1948 war im Unterschied zu den anderen Zonen ohne Befragung oder Zustimmung der deutschen Landesparlamente in Baden, Württemberg-Hohenzollern und Rheinland-Pfalz schlichtweg verfügt worden. Eine andere Konsequenz aus den Anlagefehlern des deutschen Rundfunks in der Weimarer Republik war die Schlüsselrolle der staatlichen Reichspost. Die kompletten Sender gingen entschädigungslos an den Südwestfunk über, außerdem erhielt dieser das Monopol, Rundfunkeinrichtungen zu bauen und zu betreiben. Der Post blieben die Verwaltung und Wartung der Leitungen, die Bekämpfung des Schwarzhörens und das Einziehen der Rundfunkgebühr, die jedoch Artikel 6 der Post-Südwestfunk-Verordnung gänzlich an den Südwestfunk abzuführen waren. Dieser große demokratische Entwurf verdankt seine Realisierung fortschrittlichen Vorstellungen in den Köpfen einiger Militärs, genauso wie dem nationalen Sicherheits- und Machtinteresse Frankreichs, dem Kalten Krieg genauso wie der Angst vor Deutschland. In der ursprünglichen Südwestfunk-Version, erarbeitet von der dafür zuständigen Section Radio in Baden-Baden und Grundlage der Planung bis 1947, standen folgende Fragen im Vordergrund.
Durch welches Mittel, durch welchen verwaltungstechnischen und juristischen Ausweg können wir versuchen, möglichst dauerhaft das französische Übergewicht in einem so mächtigen Ausdrucksmittel wie dem Radio zu verankern? Wie es anstellen, dass dieses Rundfunksystem sich nicht eines Tages in den Dienst einer gleichgültigen oder sogar offen feindlichen Politik gegenüber Frankreich stellt?
So der Leiter der Section Radio, Colonel Paul Perronet, in einem Memorandum über die Struktur des zu diesem Zeitpunkt bereits seit über einem Monat sendenden Südwestfunk.
Das Ziel, welches es zu erreichen gilt, ist die Errichtung von privaten Gesellschaften in mehrheitlichem französischem Besitz, die für eine Frist von 99 Jahren damit beauftragt sind, die Sender und Studios der Zone zu führen. Diese Privatgesellschaften sollten selbstverständlich die nationalen Interessen des französischen Staates vertreten.
Die Zeit jedoch arbeitete gegen Perronets Vorschlag. Der Druck durch die politische Entwicklung in Deutschland und durch die anderen Westalliierten sowie der Beginn der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion führten dazu, dass eine deutsche Beteiligung in allen Bereichen forciert wurde. Aus dem Südwestfunk mit mehrheitlich französischer Beteiligung wurde eine Gesellschaft mit mehrheitlich deutscher Beteiligung und schließlich eine ohne französische Beteiligung. Allerdings nach wie vor unter Aufsicht der französischen Besatzungsmacht.
Den Dächern der großen Stadt findet mein Lied zu dir. Ruf dich zurück zu mir, weil ich dich liebe. Über den Dächern der großen Stadt ruft es dir herzlich zu. Mein ganzes Glück bist du, weil ich dich liebe. Ich möchte nicht mehr einsam das Glück versäumen. Ich möchte mit dir gemeinsam von Liebe träumen.
Zu den zentralen Zielen der Alliierten zählte die sogenannte Umerziehung der Deutschen. Der Rundfunk sollte auf seine Weise zur Bewusstseinsänderung, zu neuen Erkenntnissen beitragen. Die Methoden waren umstritten. Bei Radio Stuttgart, der Keimzelle des SDR, setzten die amerikanischen Radioleute auf belehrende, einhämmernde Re-Education-Texte, schwenkten aufgrund deutlicher Kritik dann auf anspruchsvollere Formen um, ab Ende 45 zum Beispiel mit der Durchführung von Radiodiskussionen. Die beste Propaganda sei gar keine Propaganda, soll ein französischer Offizier-Propagandist bei Verhandlungen mit seinen amerikanischen Kollegen in Stuttgart gesagt haben. Zumindest glaubten die Franzosen im Unterschied zu den Amerikanern, dass Umerziehung im Radio vor allem durch die sehr subtile Vermittlung des eigenen und fremden Kulturguts vermittelt werden kann. Die Hörer und Hörerinnen mit Neuem und Fremden vertraut zu machen, ihren Sinn für Toleranz zu schärfen, das waren die Vorgaben für die Südwestfunk-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Innovative E-Musik, Literatur, Vorträge und die politischen Sendungen und Nachrichten erhielten deshalb beste Sendeplätze. Recht gut passte der erste musikalische Leiter des Südwestfunks ins Konzept der Section Radio. Heinrich Strobel, schon vor 1933 bekannt für avantgardistische E-Musik, war ein Garant für die erwünschte Öffnung zur Welt. Der spätere Intendant Friedrich Bischoff dagegen vertrat eher die beruhigende, seelentröstende Funktion des Rundfunks. Die Section Radio bemühte sich um hochkarätige Radiofachleute, die in vielen Fällen aber bereits bei den aktiven Sendern in den anderen Zonen beschäftigt waren und wegen den schlechten Arbeitsbedingungen sehr schwer nach Baden-Baden zu verpflichten waren. Wie bei den Zeitungen unterlagen Zentral- und Regionalprogramm einer Vor- und Nachzensur, auch die alemannischen Mundartsendungen. Die Programmabteilung hatte Manuskripte spätestens 8 Tage vor Sendebeginn zur Zensur vorzulegen, welche bei positiver Beurteilung mit dem Vermerk «Bona diffusée» versehen wurden. gar nicht einverstanden, war die Sektion Radio zum Beispiel mit einer im Juni 1946 geplanten Reportage über eine von der Stadt Basel durchgeführte Hilfsaktion für die notleidende Bevölkerung des Kreises Lörrach. Der Titel »In schwerer Not gab Basel Brot«. Mit der Begründung, die Ernährungssituation des Kreises werde dramatisiert, ließ der Freiburger Kontrolloffizier anstatt der vorgesehenen Reportage lediglich eine Kurzmeldung in den Regionalnachrichten zu. Einen weiteren nachweisbaren Eingriff in das Programm des Freiburger Studios betraf die von dem Freiburger Erzbischof Gröber zelebrierte und live übertragene Pontifikalmesse zu Ostern 1947. Erzbischof Gröber brachte entgegen des vorher von den Franzosen genehmigten Predigttextes die Moskauer Außenministerkonferenz, die Rückkehr deutscher Kriegsgefangener und die schlechte Ernährungslage im Rahmen der Direktübertragung aus dem Freiburger Münster zur Sprache, welche daraufhin sofort abgebrochen wurde. Interessant ist dabei, dass nur aus französischer Sicht von einem gezielten Abbruch der Gröbermesse die Rede ist. Der Südwestfunk spricht noch heute von ausschließlich technischen Problemen, die zu dem Zwischenfall bei der Ostermesse geführt haben. Überhaupt war das Verhältnis Rundfunkkirche zumindest vor Ort und dank des Freiburger Studioleiters Ernst Brugger alles andere als distanziert. Wie schon während der Weimarer Republik waren die katholische oder evangelische Morgenfeier vom ersten Sendetag an Bestandteil des Südwestfunkprogramms. Außerdem wählte Studioleiter Brugger als Pausenzeichen des Freiburger Regionalstudios das Stundengeläut der Freiburger Münsterglocken aus.
Das Glück versäumen, ich möchte mit dir gemeinsam von Liebe träumen. Über den Dächern der großen Stadt findet mein Lied zu dir, ruf dich zurück zu mir, weil ich dich liebe.
Der erste Sendetag des neuen Südwestfunks war der 31. März 1946. Das Programm umfasste werktags schon knapp 8,5 Stunden und wurde auf Mittelwelle über die Sender Koblenz und Freiburg und vorerst noch auf Kurzwelle über einen Sender in Baden-Baden ausgestrahlt. Von Sendebeginn an steuerte das Freiburger Studio einen eigenen Beitrag zum Südwestfunkprogramm bei, in Form einer täglichen 15-minütigen Lokalinformation, die per Durchsage in die Zentrale nach Baden-Baden weitergeleitet wurde. Erste eigene Probesendungen aus dem Freiburger Studio, das sich in den ersten 4 Jahren im ehemaligen Konzertcafé Friedrichsbau an der Kaiser-Josef-Straße befand, wurden ab Juli 1946 durchgeführt, bis schließlich am 13. August 1946 die eigentliche Sendetätigkeit aus Freiburg wieder begann. Ungefähr 44 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Freiburg, ein Drittel davon im Musikbereich, verantworteten in den ersten 3 Monaten knapp 2 Stunden eigene Sendezeit. Ab Oktober 1946 waren es 3,5 Stunden über den Tag verteilter Sendezeit aus dem Landesstudio Freiburg. Der Freiburger Sendeleiter Ernst Brugger erinnert am Sendestart im August 1946 an die lange Freiburger Rundfunktradition.
Aus dem schlecht genährten Säugling von 1926 wurde ein kräftiger junger Mann mit einer sehr vernehmbaren und deutlichen Stimme, wenn es auch in alemannischer Mundart ist.
Und er musste es eigentlich tatsächlich am besten wissen. Schließlich war Ernst Brugger schon vor Ende des Krieges Sendeleiter in Freiburg. Und zwar als stellvertretender Leiter von 1928 bis 1931 und 1931 bis 1939 als alleiniger Sendeleiter des Studios Freiburg. 1940 bis 1945 war er in der motorisierten Funktruppe bzw. bei der Truppenbetreuung am Radiosender Smolensk Teil der deutschen Wehrmacht, kehrte kurz vor Kriegsende nach Freiburg zurück, half beim Wiederaufbau und wurde erneut Sendeleiter des Freiburger Studios vom März 1946 bis zu seiner Pensionierung 1969. Diese erstaunliche Kontinuität hat möglicherweise mit dem persönlichen Anliegen des Ernst Brugger zu tun, welches er selbst so formulierte.
Und wenn auch andere meinen, diese Mundart sei rau und uneben, uns klingt jedenfalls wie die schönste Musik und wir werden die Chance des UKW-Programms zu nutzen wissen und aus der Vielzahl der uns gestellten Aufgaben die Pflege der alemannischen Mundart in besonderem Maße uns angelegen sein lassen.
Als wertvolle Unterstützung wurde Bruggers Arbeit auch von der badischen Landesregierung verstanden. Staatspräsident Leo Wohleb 1951 anlässlich eines Feieraktes des Freiburger Rundfunks über den Freiburger Sendeleiter.
Wir sind ihm dankbar, gerade auch für die Art und Weise, wie er im Kampf um unsere badische Heimat sich einsetzt für unser alemannisches Wesen, wie er immer wieder Motive findet, immer wieder etwas Neues zu künden weiß von unserer Heimat. Die Landesregierung, lieber Bruder.
Lob auch von anderer Seite. Ein Rundfunkleiter aus Frankfurt schrieb in einem Reisebericht für eine Freiburger Zeitung unter der Überschrift Freiburg und der Südwestfunk:
In Herrn Brucker, dem dortigen Leiter unseres Senders, fand ich einen echten und bodenständigen Alemannen, dessen liebenswürdige Persönlichkeit bereits die beste Vorbereitung für eine schöne Zusammenarbeit mit Frankfurt geschaffen hat.
Diese lobenden Worte erschienen im Dezember 1933. Die Freiburger Zeitung hieß Der Alemanne, das Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens.
Wir sind darauf angewiesen, aus den verschiedensten volkhaften und geistigen Brennpunkten aktiv unterstützt zu werden. Das hat man in Freiburg verstanden und ist zum vollen Einsatz bereit. Hier ist Radio Dreikland und das war ein Beitrag zu 50 Jahre Südwestfunk.